Wir brauchen einen kompletten Systemumsturz, eine komplette Reform. Das wäre nötig. Und alles andere ist einfach Löchergeflicke. Das wird alles nichts bringen.
Wer in Deutschland krank wird, der verlässt sich auf ein Versprechen. Da ist ein System, das hilft. Ein Arzt, der im Bestfall Zeit hat, eine Pflegekraft, die da ist, und ein Krankenhaus, das funktioniert. Aber viele, die in diesem System arbeiten, sagen längst, dieses Versprechen bröckelt. Es gibt zu wenig Personal, zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit und jetzt eine Reform, die vor allem eines soll: Milliarden einsparen. Denn schon in einigen Monaten, nämlich im Jahr 2027, fehlen rund 15 Milliarden Euro. Die gesetzliche Krankenversicherung soll deshalb entlastet werden um fast 20 Milliarden Euro. Aber die entscheidende Frage ist, wer zahlt am Ende den Preis? Wir wollen heute nicht jeden einzelnen Punkt dieser Reform abhaken, sondern grundsätzlicher fragen. Was braucht unser Gesundheitssystem wirklich? Wo wird sinnvoll gespart und wo kann Sparen am Ende gefährlich werden? Darüber sprechen wir heute mit einer der bekanntesten Stimmen aus der Pflege, Franziska Böhler. Sie ist Krankenschwester, Bestseller-Autorin und erreicht über Social Media hunderttausende Menschen und macht dort immer wieder auf die Missstände im System aufmerksam. Sie ist bekannt dafür, ihre Stimme zu erheben, vor allem jetzt, denn die Reform soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Franziska Böhler, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Und wir sprechen mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms, der für uns den politischen Blick auf diese Reform mitbringt. Hallo Florian.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Willkommen bei Tagesanbruch, die Diskussion. Franziska, diese Reform wird ja jetzt schon von vielen Seiten kritisiert, aus der Pflege, von Ärzten, von Verbänden, sogar aus der Politik selbst. Wenn du dir anschaust, was die Kommission und die Gesundheitsministerin Nina Wagen da ausgearbeitet haben, was geht dir da als erstes durch den Kopf?
Also das Schlimme ist, dass ich gar keine hohen Erwartungen hatte, das vorweg. Die Illusion ist mir ja genommen worden, spätestens nachdem wir gesehen haben, dass nach Corona nicht das passiert ist, was hätte passieren müssen. Aber dass das eigentlich Unglaubliche ist, dass wir uns jetzt wirklich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Also dass noch nicht mal der gute Wille da ist, etwas zum Guten zu verändern, sondern, und das irritiert mich, wirklich aktiv gegen Gesundheit gearbeitet wird und gegen Patientensicherheit, eigentlich gegen all das, was man erreichen will. Ich finde, diese ganzen Punkte sind sehr, sehr widersprüchlich in sich und das lässt mich wirklich sehr, sehr kopfschüttelnd zurück.
Was ist da für dich so der gravierendste Punkt?
Die gesetzlich Versicherten sollen ja jetzt besser oder schneller Termine bekommen. Wir wissen alle, dass Facharzttermine sehr rar sind und schwierig zu kriegen. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass Fachärzte recht ausgelastet sind und auch aufgrund der Budgetierung gucken müssen, wie sie ihre Patienten durchkriegen und versorgen können. Und dann kam auf einmal der Vorschlag, das fand ich also sehr kurios, dass man das doch mittels einer 24-Stunden-Videosprechstunde regeln könnte und mittels Hausbesuchen. Und jetzt arbeite ich ja auch in der ambulanten Anästhesie. Das heißt, wir sind in chirurgischen Praxen und machen da die Narkose und ich kriege da auch das tägliche Chaos, muss man sagen, mit. Da stehen die Patienten nun morgens schon bis auf die Straße. Da ist wirklich viel los. Alle geben ihr Bestes. Und dann frage ich mich wirklich, wie sollen die ärztlichen Kollegen denn jetzt noch die Praxis verlassen, um Hausbesuche zu tätigen? Wie soll man denn diese 24-Stunden-Sprechstunde durchführen? Und vor allem, wie soll das bezahlt werden? Vor allem mit dem Hintergrund, wenn man weiß, wie der KV-Dienst an sich so vergütet ist. Das ist alles sehr schwierig. Also realitätsfremd vor allem. Und dann geht natürlich so der Rest, der noch so zur Diskussion steht, auch in eine ähnliche Richtung. Und vor allem auch in eine Richtung, der eine bestimmte Personengruppe, der das Leben sehr, sehr schwer macht. Und das ist einfach wirklich sehr konträr zu dem eigentlichen Vorhaben, die Situation zu verbessern. Ja.
Florian, der Ausgangspunkt der Reform ist ja ein massives Finanzierungsproblem. Da klafft ja ein Milliardenloch, muss man sagen. Und das ja nicht seit gestern. Was glaubst du, wie konnte das eigentlich so weit kommen?
Ja, ich glaube, dass das Problem sogar noch schlimmer ist. Wir haben wahrscheinlich in Deutschland das weltweit teuerste Gesundheitssystem, wenn man es mal auf alle Köpfe runterrechnet. Und es ist aber nicht das Beste, was es ja sein müsste, wenn man sich das leistet, sondern es ist da eher so im unteren Mittelfeld unterwegs. Und das lässt sich wirklich nur erklären mit einer kolossalen Ineffizienz und auch einer Lieblosigkeit an vielen Stellen in diesem System, die noch verschlimmert wird dadurch, dass es wahrscheinlich kaum ein Politikfeld gibt, an dem so viele Lobbyinteressen dran zerren. Von der Pharmaindustrie über die Ärztevertreter, die Krankenkassenvertreter, die Politik, die unterschiedlichen Parteien und Verbände und Patientenvertreter und. Und es ist eben bislang nicht passiert, was passieren müsste. Da bin ich bei Franzi ganz klar. Nach Corona, nach dieser schlimmen medizinischen Gesundheitskrise hätte man sich hinsetzen müssen und einmal Tacheles reden müssen, sagen müssen, okay, was müssen wir alles verändern? Es ist nicht gar nichts passiert, das sei vorausgeschickt. Ich habe den Eindruck, dass vor allem der vormalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der Ampelkoalition einiges auf den Weg gebracht hat. Gefällt auch nicht jeder und jedem, aber zumindest hat er sich an diese Krux der Krankenhausreform rangetraut. Das ist schon mal einer dieser Bausteine. Es gibt viele weitere, die eigentlich brach liegen, über die wir jetzt alle reden könnten, von dieser absurden Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland bis dazu, dass man eben ja einfach auch aufgrund der mangelnden Digitalisierung ganz viele Prozesse gar nicht sauber organisieren kann, was dann auch noch mit zu diesen langen Wartezeiten führt, die Franzi gerade angesprochen hat.
Auf die Krankenhausreform blicken wir später im Gespräch nochmal, weil ich würde gerne erstmal kurz einen Schritt weggehen von der Reform hin zum Alltag im System. Wo sind da Dinge im Alltag, bei denen du sagst, es läuft schon lange nicht mehr so, wie es eigentlich laufen müsste? Kannst du uns da ein Beispiel geben?
Ja, wir kämpfen natürlich nach wie vor mit einem massiven Personalmangel einfach. Also dieser Pflegenotstand verschärft sich von Jahr zu Jahr. Das Personal wächst nicht auf den Bäumen. Und auch mit Akquise aus dem Ausland, die wichtig und richtig ist, werden wir das nicht aufholen können. Das ist eine einfache Rechenaufgabe. Wenn man den demografischen Wandel anguckt, welches Pflegepersonal man auf die zu Pflegenden braucht in beispielsweise 30 Jahren, das können wir nicht leisten. Das ist nicht möglich. Und wenn man jetzt zum Beispiel Geld sparen möchte, im Zuge von der Dezimierung von präventiven Maßnahmen zum Beispiel, müsste eigentlich jedem klar sein, dass das eine Milchmädchenrechnung ist, weil die Menschen werden unter Folgeerkrankungen leiden und die werden wir nicht kompensieren können, weil nicht genügend Menschen da sind in diesem System, die das auffangen können. Und so drehen wir uns in einem Hamsterrad und das ist einer der Punkte, der für mich so unverständlich ist. Dass man an Gesundheit eigentlich spart und mehr Krankheit generiert und eigentlich weiß, wir können das gar nicht stemmen. Das wird in ein paar Jahren, wird uns das so bitterböse auf die Füße fallen, dass ich eigentlich echt sprachlos bin.
Ich glaube, ein Problem kommt hinzu, Nicole. Und das ist jetzt weniger ein finanzielles oder ein politisches, sondern eher ein gesellschaftliches. Nämlich die Frage, wann nehme ich denn als Patientin, als Patient welche Leistungen in Anspruch? Und da sehen wir einfach aufgrund von Umfragen und Studien und Zahlenkolonnen, dass es hierzulande schon so eine Einstellung gibt, naja, ich habe irgendwas, dann gehe ich mal gleich zum Arzt und am besten gleich zum Facharzt. Und das ist eine andere Einstellung als in vielen anderen Ländern Europas, wo man gemeinhin in der Bevölkerung zurückhaltender ist, wo man vielleicht erstmal ja guckt, wie man selber damit zurande kommt, wenn es jetzt nicht wirklich eine massive Erkrankung ist. Und das muss man, glaube ich, auch mit auf den Tisch bringen und diskutieren. Also die Einstiegshürden in dieses System sind in Deutschland sehr niedrig. Und das ist ja schön, wenn man sich das leisten kann. Wenn man sich es aber eben nicht mehr leisten kann, dann muss man auch darüber reden.
Das könnte man, möchte ich ganz kurz was dazu sagen, auch dadurch lösen. Es gibt Community Health Nurses. Das sind einfach speziell ausgebildete Pflegekräfte, die sich eben um sowas kümmern. Also die quasi, ja, ich will nicht sagen den Hausarzt ersetzen, aber einfach erstmal das abfangen könnten. Das ist in anderen Ländern etabliert. Das wäre, glaube ich, auch wirklich eine ganz feine Lösung, weil wir durch unsere Ausbildung durchaus qualifiziert sind, uns das aber einfach nicht zugetraut wird. Das wird aber allerdings auch von der Ärzteschaft blockiert. Das ist nicht nur eine politische Entscheidung, aber da sind wir sehr rückständig, dass einfach gewisse Kompetenzen uns nicht zugestanden werden, die wir aber eigentlich hätten. Das ist ein kleines, antiquiertes Hierarchieproblem.
Hierarchieproblem und Lobbyproblem, glaube ich. Du hast die Ärzte angesprochen.
Ja,
das ist eine ähnliche Entwicklung wie bei den Hebammen, die wirklich auch massiv Probleme bekommen haben und an vielen Stellen ihre Tätigkeiten gar nicht mehr ausüben können. Damit muss aufgeräumt werden. Und da braucht es wiederum die Politik, die dann eben die Entscheidung treffen muss, okay, wir wollen, dass es diesen Berufsstand der Community Nurses gibt, also wie es beispielsweise in Italien der Fall ist, wenn man da irgendwo auf dem Land lebt. Und der Weg zum Arzt ist lang, dann gibt es eben so einen Service, da fährt dann, ich glaube, einmal im Monat etwa, fährt ein kleines Autochen rum und da ist eben eine Pflegerin und die kann dann Leute besuchen. Oder man geht dann auf dem Dorfplatz zu denen hin und fragt, ich habe dies, ich habe das. Das ist sozusagen die unterste Ebene des Einstiegs in das Gesundheitssystem und das fängt schon relativ viel ab.
Franzi, wenn wir jetzt mal nicht vom Sparen her denken, sondern rein von der Versorgung her, was braucht ein Gesundheitssystem, damit es im Alltag wirklich gut funktioniert? Und ist davon was dabei bei den aktuellen Reformvorschlägen?
Nein, natürlich nicht. Es hat sich doch keiner Gedanken darüber gemacht, dass wir, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es eben nicht genügend Pflegekräfte gibt auf die Zahl der zu Pflegenden. Das ist aber nichts Neues. Das wissen wir schon seit 20 Jahren. Und das ist eigentlich brennglasmäßig während Covid sehr, sehr deutlich geworden. Aber es kümmert sich kein Mensch drum. Und alles, was jetzt gerade so vorgeschlagen wird, ist eigentlich auch fernab der Realität. Genauso wie ich eben gesagt habe, die Fachärzte einfach im laufenden Betrieb abziehen. Videosprechstunde zum Beispiel, Digitalisierung, alles schön und gut und wunderbar. Aber wie soll das denn Oma Gertrud machen, die jetzt nicht hier mit dem PC irgendwo im Hinterland den Aufbau hier zu ihrem Hausarzt hinkriegt? Das funktioniert nicht. Und dann sind ja auch immer mehr Kliniken betroffen, gerade in solchen ländlichen Regionen, die einfach zumachen. Die Infrastruktur, das wird ja immer schwieriger, dass gerade ältere Leute da mobil sind und eben rechtzeitig ärztliche, pflegerische Hilfe in Anspruch nehmen können. Darüber muss man sich Gedanken machen. Auch deswegen wäre die Community Health Nurse eine gute Lösung. Aber das Kernproblem einfach, das wird ja noch verschärft. Gucken wir mal auf Physiotherapiepraxen, die Heilmittelverordnung, was gedeckelt wird und alles. Da kriegen wir richtige Probleme. Die Physiotherapeuten müssen sich dann auch überlegen, okay, das bedeutet, die Preise sollen gedeckelt werden, trotz steigender Kosten, die müssen auch Löhne zahlen und dann werden wahrscheinlich Leistungen angeboten, die selbst bezahlt werden müssen. Also dann gehen wir wieder in die Richtung privatversicherte Menschen oder private Zuzahlung. Das ist schwierig. Und das wird auch bedeuten, dass es weniger Fachkräfte geben wird im Zuge dieser Rationalisierung.
Wenn wir uns jetzt die Traumpraxis im Gesundheitssystem anschauen, was würdest du sagen, wo sind die Punkte, so und so und so hätte ich es gern und dann würde es funktionieren?
Na, es müsste so sein, dass wir als Pflegekräfte einfach in der Lage sein könnten, jeden so zu versorgen, wie er es braucht und wie er es nach individuellen Bedürfnissen benötigt. Aber das können wir nicht. Das ist schon lange nicht mehr leistbar. Und das ist in der Praxis so, das ist in der Theorie, wird es immer wieder diskutiert. Und ich erinnere mich zum Beispiel an so ein Dreiergespräch, wo Jens Spahn sagte, wir werden den Pflegenotstand beseitigen. Das hat er gesagt. Ich sitze hier und merke nichts davon.
Florian, warum ist das politisch so schwer? Jetzt haben wir gerade gehört, der Pflegenotstand, der sollte eigentlich beiseite gelegt werden. Jetzt ist der an dem Punkt immer noch da. Warum ist es politisch so schwer, an diese Punkte ranzugehen?
Weil die unterschiedlichen Parteien sehr unterschiedlich auf dieses System blicken und auch zuvörderst nur bestimmte Protagonisten in diesem System vertreten. So über den großen Kamm geschoren kann man sagen, dass eben ja die Unionsparteien und auch die FDP eher draufschauen, dass das mit dem Zweiklassensystem, also mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der Privatversicherung, eigentlich eine gute Idee ist, weil es den Wettbewerb beleben soll und dass die linkeren Parteien, SPD und Grüne, eigentlich eine Bürgerversicherung einführen wollen, bei der dann wirklich alle gesetzlich einzahlen müssen und Leistungen daraus bekommen, einschließlich Beamten, Gutverdienern, Selbstständigen etc. Es ist jahrzehntelang gestritten worden, ob das ein oder andere besser funktioniert. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, mit einem viel zu teuren System, was ineffizient geworden ist. Und ich glaube schon, dass diese eine Entscheidung, wie organisiert man eigentlich das Kassenwesen und welche Leistungen werden in welcher Form vergütet, ganz entscheidend ist. Weil das bisherige System dazu führt, dass manche Menschen im Land eine sehr gute, bevorzugte Gesundheitsversorgung bekommen. Die kriegen schnell einen Termin beim Arzt, da guckt dann gleich ein Facharzt drauf. Im Zweifelsfall kriegen sie sogar zu viele Behandlungen, die man vielleicht für das konkrete Problem gar nicht braucht. Und andere warten ewig auf einen Termin und werden dann vielleicht notgedrungen eher schnell abgefertigt, weil draußen im Wartezimmer schon wieder so viele Leute sitzen. Und das kann nicht der Sinn und Zweck sein. Deshalb glaube ich, muss das neu organisiert werden und nicht, indem man ständig herumdoktert, also zum Beispiel dann budgetiert, also sagt, ein Arzt darf für einen bestimmten Patienten nur eine bestimmte Zeit abrechnen oder eine bestimmte Versorgungsleistung abrechnen. Vielleicht ist der wirklich massiv krank, dann braucht er einfach mehr Betreuung von diesem Arzt, sondern es muss grundsätzlich gerechter und effizienter aufgestellt werden. Und es beginnt, wie vorhin gesagt, ganz am Anfang. Wann geht man eben in dieses Gesundheitssystem rein, mit welchem Problem? Und wer zahlt dann ein und wer kommt, bekommt was zurück? Und man merkt es ja schon, wenn ich so viel rede darüber. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass wir mit dieser Zweiklassenmedizin aufräumen Und dazu gehört für mich schon, dass man an dieses Versicherungswesen ran muss, die Zahl der Krankenkassen im Zweifelsfall reduzieren und eben auch ein einheitliches System für alle Bürger schaffen muss.
Genau, ich frage mich auch, warum wir uns über 90 Krankenkassen leisten müssen und warum es möglich ist, sich Gesundheit zu kaufen. Das muss man so sagen, das kann man, das ist möglich. Zwei Beispiele. Ein Kind, das einen MRT-Termin hat, hat Schmerzen, privatversichert, kriegt es am gleichen Tag noch einen MRT-Termin. Das andere wartet 3 Wochen. Da frage ich mich, okay, cool. Das mag dieses ganze Konstrukt drumherum, mag den Markt beleben und wunderbar, aber ist es das jetzt wert? Der Patient, der ein auffälliges Muttermal hat irgendwo, der kriegt einen Dermatologentermin, wenn er gesetzlich versichert ist, in 5 Monaten, der Private in 2 Wochen. Wenn das bösartig ist, hat der Nächste, der gesetzlich versichert ist, schon Metastasen, wenn es dumm läuft. Das ist alles, aber das ist nicht menschlich, das ist nicht sozial. Und ich finde, das ist etwas, da müssten wir alle eigentlich etwas wütend werden, dass wir das einfach so durchführen. Und vor allem, wir treiben es ja voran, genau mit diesen 66 Beschlüssen. Das ist ja wirklich auch der nächste Schritt dahin, dass wir uns unsere Gesundheit und unsere Prävention einfach selber leisten müssen. Die Hautkrebsvorsorge wird abgeschafft, soll abgeschafft werden. Und Nina Wagen hat das begründet mit der ganz merkwürdigen Aussage, es gäbe ja sowieso keine Facharzttermine und man müsste eher so lange warten und dann hätte man das nicht so in Anspruch genommen. Das stimmt ja überhaupt gar nicht, dass das niemand in Anspruch genommen hat, aber ja, und da sind wir ja schon da. Es gibt keine Facharzttermine und es gibt Wartezeit und deswegen schaffen wir es lieber gleich ab. Das ist ein Bullshit. Das ist unmöglich. Und wenn wir sagen, irgendwo versickert das Geld, weil wir das teuerste Gesundheitssystem haben, aber Vorletzter sind im europäischen Vergleich auf dem Präventionsplatz, wo versickert das denn? Es gibt immer noch irgendwelche Firmen, ja, die, was weiß ich, irgendwelche Hüftprothesen herstellen oder Kniegelenke, die die Chirurgen nach Malle einladen für 2 Wochen. Na, 2 Wochen ist übertrieben. Aber auch diese Veranstaltung gibt es noch. Warum? Why? Das ist ja auch ein Teil des großen Ganzen und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Also da geht es hin, das Geld. Und es ist an der Zeit, dass wir uns einfach mal fragen, warum kommt es nicht da an, wo es hingehört? Nämlich bei uns allen. Und stattdessen kürzen wir jetzt irgendwie das Kinderkrankengeld. Alle Alleinerziehenden kriegen einen auf die Mütze. Wahnsinn. Ich finde, das ist Wahnsinn.
Ich glaube, diese Kritik ist stichhaltig. Denn es ist tatsächlich so, dass Medikamente und medizinische Produkte in Deutschland vergleichsweise kostspielig sind. Die kann man in anderen Ländern dieselben Präparate günstiger bekommen. Und das hat dann schon etwas mit der gesetzlichen Regelung hier zu tun. Es ist zum Glück nicht so schlimm wie in den USA. Da ist es ja noch viel teurer. Aber es ist eben im Vergleich der europäischen Länder schon so, dass man in Deutschland sehr viel Geld dafür ausgibt. Und das hat auch damit zu tun, wie das organisiert ist und wer da an welcher Stelle was von abbekommt bei diesen großen Pharmakonzernen. Da würde ich auch sagen, ja, das sollte man mutig angehen. Da ist jetzt ein bisschen was getan worden in diesem Reformvorschlag, den die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat. Ich glaube, es ist nicht genug. Das reicht nicht.
Schauen wir einmal kurz auf die Finanzen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man mehr Geld in die Kassen spülen kann. Weniger Krankenkassen haben wir angesprochen. Neue Steuern, beispielsweise Zucker, Alkohol und auf Tabak. Ein größerer Kreis von Menschen, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Florian, was wäre aus deiner Sicht vor allem das wirklich Wirksamste?
Gar nicht so sehr jetzt die ein oder andere neue Steuer oder weniger Steuer, sondern transparent. Dass wirklich mal klar ist, wer zahlt an welcher Stelle wie viel ein in dieses System und bekommt wie viel heraus? Und wo geht dieses Geld eigentlich genau hin? Das ist nämlich Teil des Problems, weil das alles so komplex ist. Wir haben gerade über die verschiedenen Lobbyverbände gesprochen, haben darüber gesprochen, dass es eine sehr ungleiche medizinische Versorgung gibt. Und das führt dann eben auch dazu, dass die wenigsten da noch durchblicken. Wenn man sich diese Fachausschüsse anhört, die sich mit dem Thema Gesundheitspolitik beschäftigen, nach 2 Minuten versteht man das nicht mehr, worüber die reden, weil das auch so viele Fachbegriffe sind, die zum Teil auch unterschiedlich verwendet werden. Das macht es dann noch komplizierter. Also das ist echt ein Problem. Ich glaube, es bräuchte mehr Transparenz und es bräuchte wirklich den Mut, mal richtig einschneidend zu reformieren. Und damit muss man sich dann mit allen anlegen. Und da meine ich eben, dass der vormalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der nicht alles richtig gemacht hat, aber diesen Reformmut schon bewiesen hat bei der Krankenhausreform, indem er gesagt hat, okay, ich lege mich jetzt mit allen an und ich bin dann der Buhmann, aber jetzt regeln wir das mal anständig. Und ein Teil des Problems in Deutschland ist einfach, dass wir zu viele Krankenhäuser haben. Das mag Franzi jetzt nicht gerne hören, aber die Art und Weise, wie die organisiert sind, dass eben auch in vielen Landkreisen Krankenhäuser existieren, die weitgehend vorgebende Komplettversorgung leisten zu können, was sie aber vielleicht gar nicht können, kostendeckend, das hat einfach dann auf Dauer nicht mehr funktioniert. Das besser zu organisieren war Teil dieser Krankenhausreform, die angestoßen wurde und jetzt aber halt über Jahre umgesetzt werden muss.
Also was heißt, ich will das nicht hören? Das ist so nicht ganz korrekt. Ich würde eher sagen, man kann das schon machen, aber man muss einfach die Infrastruktur drumherum so organisieren, dass jeder Zugang zu medizinischer Versorgung hat. Und da kann ich nicht irgendwie die Geburtshilfe zumachen und die Schwangere hat einen Anfahrtsweg von 1,5 Stunden bis zum nächsten Kreißsaal. Das geht nicht. Das sind Sachen, da bin ich etwas ambivalent der ganzen Geschichte gegenüber. Ansonsten ist es natürlich so, dass es eine gewisse Überversorgung gibt in gewissen Landkreisen und in gewissen Strukturen, aber dass das System drumherum muss einfach, müsste oder hätte ein, vorher ein, besser organisiert werden müssen, bevor man die Krankenhäuser dicht macht und guckt, wo kann man so durchführen. Und das haben wir hier nicht.
Und das meine ich auch genau, dass eben in zu vielen Krankenhäusern zu viele aufwendige Leistungen angeboten werden, die nicht zwingend unter Zeitdruck angeboten werden müssen. Also ich stimme dir zu, bei einer Geburt ist natürlich völlig klar, dass man da möglichst einen kurzen Anfahrtsweg hat. Aber wenn es jetzt um aufwendige Röntgenuntersuchungen geht, beispielsweise, auf die man sich auch vorbereiten kann, dann kann man schon mal 1,5 Stunden fahren, bis man dann unterm MRT liegt. Wenn jetzt aber dann jedes Krankenhaus sagt, ich möchte das auch anbieten, weil ich das einfach sehr teuer abrechnen kann, dann gibt es halt ein Problem, weil das Ganze unheimlich teuer ist.
Schauen wir einmal noch mal kurz auf andere Länder. Du hattest vorhin Italien angesprochen als Beispiel. Eventuell könnte man sich da was abgucken. Gibt es im europäischen Vergleich noch andere Länder, wo man sagen könnte, das sind so Vorbilder, da sollten wir mal hinschauen?
Na, Italien führe ich immer an, weil es ja das schönste Land der Welt ist. Das wissen Tagesanbruch Leserinnen und Hörer. Also es ist nicht so, dass in allen anderen europäischen Ländern alles besser funktioniert. Die Briten schimpfen fürchterlich über ihr Gesundheitssystem. Zu Recht, da funktioniert auch vieles nicht. Und auch in Italien ist nicht alles gut und richtig. Aber es gibt einzelne Komponenten in anderen Ländern, die besser organisiert sind. Und gerade in Südeuropa habe ich eben den Eindruck, dass die Erstversorgung an vielen Stellen besser organisiert ist als in Deutschland, weil die nämlich zum Teil durch den Familienkreis geleistet wird. Da kennt dann jemand, der jemanden kennt, der mal gucken kann. Oder es gibt eben die Pflegerinnen, die unterwegs sind in kleinen Dörfern, worüber wir gerade gesprochen haben, sodass man dann nicht ganz so lange warten muss. Das ist schon zum Teil besser als in Deutschland.
Franzi, wenn du jetzt mal schaust, was auf dem Tisch liegt, was wäre aus deiner Sicht so ein Punkt, an dem die Politik wirklich ran müsste? Wenn wir uns jetzt 1, 2 Beispiele nehmen, was ist so das Dringendste und das Wichtigste, was jetzt eigentlich passieren muss?
Also ich habe das schon 2020 gesagt, als das Buch rauskam. Wir brauchen einen kompletten Systemumsturz, eine komplette Reform. Das wäre nötig und alles andere ist einfach Löchergeflicke. Das wird alles nichts bringen. Diese ganzen Reformen, egal, das ist einfach nur, da stopft man einfach nur kleine Löcher. Alles andere bringt überhaupt gar nichts. Aber das Problem ist einfach nach wie vor, dass das System, so wie es jetzt funktioniert, für wenige sehr lukrativ ist und für viele einfach sehr teuer und schmerzhaft im Endeffekt. Wie vorhin schon gesagt worden ist, dann legt man sich wirklich mit vielen Menschen an. Das ist einfach so und es ist unumgänglich, weil dieses ganze Ding einfach Lobbyismus-interessengetrieben ist. Das muss man so aussprechen. Und die Leidtragenden sind einfach die, die dieses ganze Ding noch am Laufen halten. Das sind wir und die Patienten, die potenziellen Patienten. Und das wird nicht besser werden. Das muss man ganz klar so sagen. Das wird sich von Jahr zu Jahr verschlechtern.
Und da muss
ich würde immer gerne einen positiven Ausblick, Entschuldigung, ich würde immer gerne einen positiven Ausblick geben und ich könnte 100.000 Gründe sagen, warum dieser Beruf so schön ist. Aber ich kann mich einfach, wir können diese Zahlen nicht ignorieren. Das ist einfach nicht, das wäre verblendet.
Wenn man sich fragt, was jeder Einzelne tun kann, mich hat ein Film sehr beeindruckt, der vor 2 Jahren in den Kinos lief. Heldin heißt der, ist ein Schweizer Film und der zeigt einfach nur eine Schicht einer Krankenpflegerin in einem Krankenhaus, ich glaube im Kantonsspital in Zürich, und zeigt, unter welchem immensen Druck sie steht, eben wegen des Personalmangels, wegen eigentlich einer permanenten strukturellen Überforderungen, dann auch noch zum Teil sehr unfreundlichen Patienten und so. Und wenn man das sieht, dann merkt man einfach das, was, glaube ich, auch Franzi schildern kann und schildert. Es kommt halt immer auf alle Beteiligten in so einem System an. Und da kann man sich dann ja schon mal überlegen, wenn man selber Patient oder Patientin ist, wie verhält man sich eigentlich? Oder wenn man ja Angehöriger ist von jemandem, der im Krankenhaus ist, wie ist man dann unterwegs? Oder anderes Beispiel, Digitalisierung. Deutschland hat auch deshalb so ein teures Gesundheitssystem, weil es eben überhaupt nicht nachhaltig digitalisiert ist. Das beginnt jetzt erst schrittweise mit der elektronischen Patientenakte, mit dem E-Rezept und so. Und da merke ich schon, dass viele Menschen Vorbehalte dagegen haben. Ah, was passiert da mit meinen Daten? Dann gab es irgendwo mal einen Datenleck. So, ich glaube, wir müssen uns alle darauf einstellen, das zu nutzen und uns damit beschäftigen und dann eben auch sagen, jawohl, ich brauche jetzt nicht mehr das Zettelchen ausgedruckt in der Hand, sondern das ist jetzt auf meiner Karte abgespeichert. Und das ist jetzt die aktuelle Welt und das nehme ich jetzt auch mal in Kauf, dass es ein kleines Risiko geben mag, aber das hilft uns dabei, dieses ganze System zu verbessern.
Dann haben wir noch einen schönen Filmtipp am Ende dieser Folge. Uns interessiert nun Ihre Sicht auf die Dinge, liebe Hörer. Was müsste sich im Gesundheitssystem aus Ihrer Sicht als erstes ändern? Schreiben Sie uns, kommentieren Sie gerne bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts. Das Thema Gesundheitsreform, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen über die nächste Zeit. An dieser Stelle sage ich aber erst einmal vielen Dank an Franzi Böhler für die Zeit und für den Einblick.
Sehr gerne.
Und danke Florian für dieses Gespräch.
Auch von mir vielen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.